Räume können ja einfach nur Behältnisse sein für Möbel und nützliche Gegenstände. Ich brauche ein Bett, ich brauche einen Tisch, brauche eine Waschmaschine oder sowas oder eine Küche. Aber es könnte auch sozusagen eine Heimat für Bedürfnisse und Emotionen sein. Und das ist ein großer Unterschied, ob dann durch die Räume Funktion entsteht oder eben auch Geborgenheit, Raum zur Begegnung mit anderen oder zu Raum zur Begegnung mit mir selbst. Und es kann auch sein, dass wir mit zu vielen Gegenständen einfach ja, zu viel Beweise für unser vergangenes Leben sammeln.
Herzlich willkommen bei Ordentlich Inspiriert, dem Ordnungspodcast mit Aline und Tanja.
Bei uns erfahren Menschen, die Ordnung lieben und solche, die es noch werden wollen, alles zum Thema Ordnung zu Hause, Ordnung im Job, in diversen Lebensbereichen, aber auch Ordnung im Kopf.
Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, in eurem Leben Ordnung zu schaffen. Lasst euch hier einfach einmal ordentlich inspirieren.
Hallo Aline.
Hallo Tanja.
Schön, dich wieder zu sehen und zu hören. Und auch heute haben wir einen Gast bei uns in der Runde. Aber ich will gar nicht zu viel vorweg spoilern. Wir fangen mal ganz klassisch an, Aline, wie sie es bei uns gehört. Wie war denn deine Ordnungswoche?
Ja, Tanja, schön, dass du fragst. Meine Ordnungswoche war in dieser Woche geprägt von einer Familie, die ich jetzt schon länger begleite. Das ist eine Frau, die ADHS hat und ihre zwei Kinder haben es auch noch dazu. Und da sind wir dabei, sehr viel Ballast einfach loszuwerden und auch die ganzen ungetroffenen Entscheidungen nicht noch länger hinauszuzögern, sondern die einfach auch zu entscheiden, das gehen zu lassen oder an einen festen Platz zu räumen. Und das hat meine Ordnungswoche geprägt. Wir sind jetzt ein ganzes Stück weiter und das ist immer sehr erfüllend, bei dieser Familie zu sein, weil ich auch sehe, wie sie aufblühen in ihrer neuen Ordnung und in diesen Systemen, die sie sich selber schaffen und damit auch ein ganzes Stück Lebensqualität gewinnen.
Ach,
Ja,
das hört
Tanja.
sich schön an. Ja, da kann ich nicht mithalten. Meine war ganz schnöde und klein. Ich habe nämlich mal wieder unsere Ecke mit den Schuhen und unser Schuhregal sortiert. Und meine Tanzschuhe, die mich schon viele Jahre über diverse Abendveranstaltungen und in wechselnden Kleidern getragen haben, mussten gehen. Es ließ sich irgendwie nicht mehr vermeiden. Die 1, 2, 3, die Sohle ist locker und Löcher haben sich dazu gesellt und ich habe beschlossen, es ist Zeit. Und ganz klassisch nach One In, One Out habe ich natürlich neue Exemplare gefunden. Du kennst mich, es stresst mich total, Schuhe zu kaufen, aber ich habe mich dem gestellt und so habe ich jetzt ein neues Exemplar bei mir drin. Ich weiß, die meisten Frauen werden es nicht verstehen, aber ich habe wirklich Stress einzukaufen und Schuhe einzukaufen. Also damit kann man mich wirklich quälen. Insofern habe ich meine Tanzschuhe wirklich so lange getragen, wie es überhaupt geht. Aber du wärst stolz auf mich, wenn du mein neues Exemplar sehen würdest.
Sehr gut, will ich auf jeden Fall sehen. Ich bin bei dir. Schuhe kaufen geht bei mir tatsächlich mega schnell. Es sind meistens Sneaker und die mir gut passen und leicht sind, die werden gekauft. Aber ich fühle mit dir, Tanzschuhe sind nochmal was Besonderes und die müssen auch gut passen und eine gute Qualität haben und das dauert seine Zeit. Ja. Na gut, aber du hattest es schon gespoilert. Wir haben heute einen Gast und da freue ich mich ja als Designerin total, dass wir ihn bekommen haben. Und das ist der Uwe Linke, und bevor ich ihn mal introduce, frage ich auch Uwe, wie war deine Ordnungswoche?
Hallo Aline, hallo Tanja. Also meine Ordnungswoche war ein bisschen durcheinandergewirbelt, nachdem ich mit vielen Anläufen meine Terrasse und meinen Wintergarten schön in Ordnung gebracht habe und alles gefegt habe und die Pflanzen arrangiert habe, weil ja jetzt Sommer ist, kam mein Bruder eigentlich mit einem tollen Geschenk. Er hatte große Pflanzschalen übrig und die hat er mir vorbeigebracht und im Prinzip sind die toll, aber jetzt muss ich wieder neu arrangieren und muss die vorhandenen Kunststofftöpfe wieder entfernen und das wieder umpflanzen in die eigentlich sehr viel schöneren, tönernen Gefäße. Aber ich merke, das stresst mich und ich muss das jetzt so ein bisschen zurückstellen und eins nach dem anderen machen, weil die zwar neuer und besser sind, aber und auch schöner ausschauen, aber es ist einfach wieder ein Haufen Arbeit, der da auf mich zurollt. Insofern, das habe ich jetzt einfach mal zurückgestellt.
Sehr gut. Das ist ja vielleicht auch der richtige Weg. Ich kann es mir vorstellen, wenn das Schönere dann einzieht, ist das schön, aber eigentlich war das Projekt ja fertig und du dachtest dir, großen Berg geschafft und jetzt wieder von vorne. Aber ich glaube, insgesamt kann dich das nicht so sehr stressen, wie du jetzt gerade im Kopf denkst, weil wenn ich auf deine Agenda gucke, was du so alles schon gemacht hast und wer du so bist, dann ja, bin ich ja total happy, dass du heute mit uns sprichst und ich kann nur sagen, was du alles bist, zum Beispiel Geschäftsinhaber, Buchautor, Schneider, Designer. Psychotherapeut, Prozessberater, Raumkonzeptionierer, hast jahrelange Erfahrung und vierstellige Wohnraumberatungen hinter dir. Also du bist wirklich jemand, der Wohnen in seiner ganzen Tiefe betrachtet, hast deswegen auch zwei Bücher rausgebracht zur Wohnraumpsychologie. Und genau darum soll es heute gehen. Nicht nur um schöne Räume, sondern eben auch Räume, die wir mal als Spiegel unserer Persönlichkeit betrachten, unserer Beziehungen und auch unserer inneren Prozesse, was uns stresst und was nicht. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, Uwe, hier bei uns im Podcast.
Dankeschön.
Tanja.
Ja, also ich habe jetzt ganz viele Rollen gehört und bei uns beiden, also von Aline und mir, ist sie die Designerin. Ja, ich habe da irgendwie ein Gen, was mir nicht liegt. Deswegen finde ich sowas immer ganz faszinierend. Und wenn ich einen Raum gestalte oder ein Design mache, dann guckt Aline da drüber, hat irgendwie so einen Zauberstab und die Welt sieht anders aus. Also ich bewundere das total, wenn man da so ein Gen für hat. Und jetzt hat Aline die ganzen Rollen aufgeführt, die du schon eingenommen hast oder einnimmst. Gibt es da einen roten Faden, der sich durch deine Arbeit zieht?
Ich muss dazu sagen, dass ich ja nicht mehr alle Rollen habe. Das Geschäft habe ich ja vor 17 Jahren verkauft, mein Einrichtungshaus. Und ich bin jetzt tatsächlich nur noch als Wohn- und Raumpsychologe unterwegs und als Psychotherapeut. Und das sind zwei Berufe, die bei mir parallel laufen. Und wenn ich so zurückschaue, dann merke ich, dass im Prinzip ging es immer um Anpassung in meiner Arbeit. Also ich bin ja eigentlich gelernter Modedesigner und habe mit einer Schneiderlehre angefangen nach dem Abitur. Und durch die Umstände der Zeit, meine Mutter ist sehr, sehr früh gestorben und ich bin im Einrichtungshaus meiner Mutter aufgewachsen, habe ich dann sozusagen die restlichen Dinge aus dem Einrichtungshaus verkauft und habe dann die Idee gehabt, ich könnte ja selber ein Einrichtungshaus aufmachen, was jetzt ursprünglich nie auf meiner Agenda stand, weil ich das als Kind eigentlich immer als belastend empfunden habe, so in einem Showroom aufzuwachsen. Und das war dann auch so meine Idee, was ein Einrichtungshaus ist. Und ich musste das dann neu erfinden, weil ich gemerkt habe, vielleicht ist man als Passau mit der Idee als Modedesigner nicht genau am richtigen Platz. Da müsste man in einer großen Stadt sein, um Leute zu finden, die Lust haben, sich einkleiden zu lassen. Und meine Idee war ja nie, eine Kollektion zu entwerfen, die dann so angestreift und abgestreift werden kann, für alle möglichen Leute, sondern meine Idee war ja immer, das Passende für einen Menschen zu finden, also einen Stil für jemanden zu finden, etwas, womit sich Menschen identifizieren können. Und es geht eben im Wohnen, eigentlich sehr viel besser als mit Kleidung, weil Kleidung sowas Vorübergehendes ist. Und auch das Wohnen ist im Prinzip immer eine Art von Anpassung. Also entweder ich passe mich mit meinem Verhalten an die Umwelt an, das ist dann der therapeutische Zweig, oder ich passe die Umwelt oder den Raum für mich an. Und das ist dann das Wohnpsychologische. Insofern geht es viel bei diesen Themen um die Anpassung.
Nun hast du ein Buch geschrieben, Single Frau wählt Single Mann und schaut sich seine Wohnung an. Da geht es ja auch genau ganz viel darum, wie Einrichtung und Charakter oder auch diese versteckten Züge dabei erst auf den zweiten Blick hervortreten. Und das ist schon mal eine sehr spannende Komponente. Was hat dich denn bewegt, dieses Buch zu schreiben? Und was hast du sozusagen beim Schreiben und danach noch einmal für dich festgestellt? Oder was ist hinzugekommen, was du uns vielleicht heute noch mitgeben willst?
Also mein erstes Buch war die Psychologie des Wohnens. Da habe ich komplett ins Blaue reingearbeitet, weil ich hatte ja noch das Einrichtungshaus und mir war klar, ich möchte nicht ewig so weitermachen, weil ich immer mehr gemerkt habe, ich bin Unternehmer und eigentlich wollte ich gar kein Unternehmer sein, sondern ich wollte jemand sein, der etwas für Menschen macht und mit Menschen zusammen macht. Und mir hat das Einrichten immer sehr viel mehr Spaß gemacht, als ein Einrichtungshaus mit 20 Mitarbeitern zu führen. Insofern wusste ich, irgendwann muss ich meine Arbeit verändern und ich habe ja während meiner Zeit mit dem Einrichtungshaus diese psychologischen Ausbildungen gemacht und Fortbildungen und habe dadurch einfach schon zwei Berufe bedient. Auf der einen Seite eben Einrichter und Unternehmer zu sein und auf der anderen Seite Psychotherapeut für bestimmte Ideen, wie man das Leben verändern oder anpassen kann oder sich verändern und anpassen kann. Und irgendwann hatte ich die Idee, ich muss das irgendwie zusammenbringen. Das kann nicht mehr parallel und so getrennt voneinander laufen. Und dann entstand eben diese Idee, des Buches, was hat Wohnen mit uns zu tun? Also wo ist die Psychologie, was wir in dem Wohnen sozusagen realisieren? Und da das sehr gut ankam, meinte der Verlag, Sie müssen uns noch ein neues Buch schreiben, wir brauchen noch eins. Und was könnten Sie denn machen? Und damals gab es ja überhaupt noch nichts in diesem Bereich. Und ich war ja so sozusagen der Pionier der Wurmpsychologie, habe erstmal diesen Begriff gefunden und habe auch viel Häme dafür erfahren, weil die Leute dann gesagt haben, brauchen die Räume jetzt auch schon Therapeuten oder was ist los mit dir? Und das hat also wirklich erst langsam Einzug gefunden und es gab ja auch damals noch kaum Studien zu diesen Themen, wie das Wohnen Einfluss auf uns hat oder was wie Räume auf uns wirken. Und wenn dann eben nicht aus dem europäischen Raum, sondern eher von Feng Shui und anderen Bereichen. Und meine erste Idee war ja dann, wieder ein Buch zu machen, das an die Wurmpsychologie anknüpft, aber eben auf eine andere Art und Weise. Nicht sozusagen schauen, was sagen die Farben über dich aus, sondern was sagt es aus, was du schon für dich gemacht hast. Also wie hast du dir deine Umwelt gestaltet und was ist der Rückschluss letztendlich auf dich als Person? Also wie kommst du auf die Idee, das so zu machen? Warum nimmst du genau diese Farben und warum passt diese Raumanordnung oder dieser Freiraum zu dir oder dieser vollgestellte Raum? Und das war mein großes Anliegen, eben aus Single-Wohnungen rauszufiltrieren. Was ist die Idee dahinter? Was ist die Idee drunter? Was ist das Motiv darunter? Weil mich das eben auch in meiner therapeutischen Arbeit am meisten fasziniert. Was ist das Motiv drunter? Wenn wir sehen, dass jemand eine bestimmte Art von Ordnung herstellt oder bestimmte Farben verwendet oder bestimmte Farben ausschließt, also was auch immer, wie Menschen es machen, dann sehen wir ja das Symptom sozusagen. Aber wir wissen noch nicht, was das Motiv dahinter ist. Und in der gesamten psychologischen Forschung hat man gemerkt, ja, das Symptom, das kann vieles bedeuten. Ich muss wissen, was der eigentliche Beweggrund drunter ist. Und das hat mich eben dann auch beim Wohnen immer mehr interessiert. Und deswegen gab es dieses zweite Buch, wo der Verlag diesen eigenartigen Titel ausgewählt hat und gesagt, lassen wir nicht drüber verhandeln. Haben wir auf der Buchmesse vorgestellt. Das war ein Buch nur ohne Inhalt, aber wir haben den Titel vorgestellt, Single Frau wählt Single Mann und schaut sich seine Wohnung an. Und das hat sich so gut verkauft, bevor der Inhalt eigentlich klar war. Und dann musste ich tatsächlich abliefern und das auf dieses Thema hin münzen. Aber es geht eigentlich gar nicht um Single Frauen und es geht auch nicht um Single Männer. Aber das sind halt die Leute, die Bücher kaufen, die Ratgeberbücher kaufen und die noch erreichbar sind auf dem Buchmarkt. Und deswegen ist es halt auf diese Frage gemünzt. Aber im Prinzip hat es mit der Singlefrau eigentlich gar nicht viel zu tun.
Du darfst natürlich jetzt nicht zu viel spoilern, aber ja, du hast recht. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen. Die Singlefrau per se wird vielleicht nicht direkt angesprochen, aber lustigerweise hast du ja auch viele Praxisbeispiele, auch wenn die Bilder jetzt natürlich schon was älter sind, weil das Buch ja auch schon eine Weile auf dem Markt ist. Das war schon sehr faszinierend, auch doch zu sehen, wie dann eben diese Gegenstände und die Materialien, die benutzt werden, auch was darüber verraten, wie der Mensch ist. Also ich habe da schon das ein oder andere Schmunzeln manchmal auf den Lippen gehabt, weil ich so dachte, ah ja, guck da doch, das Kuscheltier verrät dies und das und jenes. Aber da will ich auch nicht so viel spoilern, dann sollen sich die Leute das Buch mal kaufen und egal wie, also ich als mit der Brille als Frau habe das trotzdem gerne gelesen, weil ich mir dachte, cool, wenn ich das nächste Mal in eine andere Wohnung komme, dann gucke ich da mit einem ganz anderen Blick drauf und mal sehen, was ich da für ein Thema aufwerfen kann, was der Gastgeber vielleicht so nicht gedacht hat.
Ja, aber schön. Was ich da raushöre, ist aber auch, dass es jetzt nicht wertend oder bewertend ist, ne? Man nimmt die Situation und die Räume und den Menschen so, wie er ist und schaut dann eben dahinter. Also man muss sich jetzt nicht irgendwie verurteilt oder beurteilt werden, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Nee, ist völlig richtig. Also das ist ja sozusagen eine Grundmaxime, die wir als Therapeuten oder Berater haben, dass wir nicht bewerten, sondern eher versuchen zu verstehen, warum jemand so eine Konstruktion gewählt hat. Eine Bewertung kommt ja aus meinem Kopf. Und wenn wir eine Wahrnehmung haben und etwas sehen, dann wird es ja erst durch unsere Bewertung zu einem Gefühl bei uns. Und diese Bewertung steuern wir selber bei. Insofern, das ist meine Interpretation und es würde die Person ignorieren, um die es geht und auch ihre Motive ignorieren. Selbst wenn uns jetzt was chaotisch oder eigenartig oder sinnlos erscheint, steckt ja für die Person, um die es geht, was Sinnvolles dahinter. Und es kann sein, dass das auch bei der Person noch unbewusst ist. Aber das möchte ich eben gemeinsam erforschen. Und vielleicht gibt es dann einen hilfreicheren oder sinnvolleren Weg, um etwas auszudrücken oder etwas in Ordnung zu bringen oder etwas zu realisieren, was der Raum eben für eine Wirkung für mich haben soll.
Wie ist denn das in deiner Praxis, wenn du siehst oder wenn die Menschen lernen in der Arbeit mit dir, ihre Räume eher wertschätzend als kritisch zu betrachten? Was verändert sich dann, bei der Person?
Naja, es fällt uns im Prinzip leichter, die Potenziale zu sehen und wie wir eine hilfreiche Wirkung für uns herstellen können. Räume können ja einfach nur Behältnisse sein für Möbel und nützliche Gegenstände. Ich brauche ein Bett, ich brauche einen Tisch, ich brauche eine Waschmaschine oder sowas oder eine Küche. Aber es könnte auch sozusagen eine Heimat für Bedürfnisse und Emotionen sein. Und das ist ein großer Unterschied, ob dann durch die Räume Funktion entsteht oder eben auch Geborgenheit, Raum zur Begegnung mit anderen oder zu Raum zur Begegnung mit mir selbst. Und es kann auch sein, dass wir mit zu vielen Gegenständen einfach ja, zu viel Beweise für unser vergangenes Leben sammeln. Ja, oder wenn wir unser Zuhause zu so einem starren Museum machen, dann hat es oft gar nichts mehr mit unserem aktuellen Leben zu tun. Das ist dann zwar ein Raum mit einer großen Wertschätzung eingerichtet, aber dieser Raum spiegelt halt nicht mehr unser Leben im Hier und Jetzt wieder und hat auch nichts mehr zu tun mit dem, was noch aus unserem Leben werden kann. Also der ist dann gar nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Deswegen braucht es so eine Balance zwischen gestern und heute und der Zukunft. Und wir schauen so schnell in die Vergangenheit, wenn wir überlegen, wie wir uns einrichten, und schauen viel weniger drauf, ja, wie muss denn das Wohnen für uns in Zukunft ausschauen? Und ich habe ja aufgrund meines Alters, ich bin 61, habe ich ja auch immer wieder mit Leuten zu tun, die älter sind als ich oder zumindest gleich alt in einer ähnlichen Lebensphase. Und dann geht es auch öfters darum, dass man sagt, naja, jetzt komme ich in die Rente und jetzt mache ich es mal richtig. Jetzt nehme ich nicht mehr Rücksicht auf die Kinder, weil die längst aus dem Haus sind. Und jetzt habe ich vielleicht einen neuen Partner oder der Partner ist schon gestorben, gegangen oder es hat sich irgendwie was Lebensumstandmäßiges verändert. Und jetzt kann ich es endlich so machen, wie ich es schon immer wollte. Und muss natürlich auch schauen, okay, was passiert, wenn ich in 10 Jahren vielleicht nicht mehr so beweglich bin, wenn ich Einschränkungen habe, wenn, was weiß ich wenig Geld zur Verfügung habe oder wenn ich mich endlich so realisieren kann, wie ich das schon immer wollte, weil mir niemand mehr reinredet. Alles das gilt es ja im Prinzip anzuschauen. Und deswegen ist diese Wertschätzung für das eigene, für das Vergangene, für das Jetzige und für das Zukünftige gleichermaßen wirksam und hilfreich.
Das hört sich total schön an. Wir merken das ja auch bei vielen Kundinnen, die wir betreuen, wenn sie so in einer Lebensphase sind, die sich ändert, dass sich dann auch in Bezug auf Einrichtung, Ordnung und so ganz viel ändert.
Obwohl ich mir da schon vorstelle, dass das, so wie du es jetzt gerade beschreibst, natürlich ein sehr großer Prozess ist, ne? Das Zukünftige, das Jetzige, die Vergangenheit zu betrachten. Wenn du jetzt dann zu jemandem kommst, der so deine Beratung gerne möchte, womit fängst du denn tatsächlich an? Mit der Vergangenheit und sagst, komm, lass da mal mehr los, wir schauen uns mal an, was nötig ist? Oder beginnst du erst mit der Vision und der Zukunft, dass du sagst, wo willst du eigentlich hin, sodass sie viel besser darauf gucken können, was in der Vergangenheit einfach auch noch da, was von der Vergangenheit einfach noch da ist und was jetzt weg kann?
Das hat ein bisschen zu tun mit den Wünschen und Zielvorstellungen der Kunden. Im Prinzip kommt man nie drum rum zu schauen, was war und das zu würdigen und ob dann sozusagen ausmisten oder ordnen der erste Vorgang ist oder ob man sich zuerst mit der Vision beschäftigt, wie das Wohnen denn in Zukunft sein soll. Insofern, ich habe da keine starre Vorgehensweise und es muss auch nicht so ganz groß sein, sondern manchmal sind es kleinere Sachen, die verändert werden können oder die's in der eigenen Haltung zu verändern gilt, um schon eigentlich relativ viel zu bewirken. Also es ist einfach total abhängig von der Aufgabe, die jemand mitbringt. Und manchmal braucht es das auch, und das ist auch die Aufgabe von einem guten Berater, und das werdet ihr in eurer Arbeit auch merken. Manchmal muss man sozusagen auch korrigierend eingreifen und sagen, okay, ich höre, was Ihr Wunsch ist, was Ihr Bedürfnis ist, und vielleicht lassen Sie uns mal gemeinsam schauen, stimmt das so? Und was hätte das denn für eine Wirkung, wenn wir das so machen? Ja, und ist es die Wirkung, die Sie sich eigentlich vorstellen? Oder was, also nicht alle leben allein, ja. Also wir leben mit der Familie, wir leben mit Partnern zusammen oder vielleicht in einer größeren Gemeinschaft. Was hätte das denn dann für eine Auswirkung auf das System, in dem wir leben? Und jede Partnerschaft ist schon ein System oder die Kinder, mit denen wir zusammenleben, ist eine Art von System. Insofern gilt es einfach auch, die Fragen zu überprüfen und die Zielrichtung zu überprüfen und dann loszulegen und nicht sozusagen blindlings einen Auftrag anzunehmen, weil der ist dann eigentlich noch nicht hundertprozentig geklärt. Auftragsklärung ist eines der wichtigsten Punkte, damit wir überhaupt eine Beratung gut gestalten können. Und es ist egal, ob das eine Wohnberatung, eine Aufräumberatung oder sonst was ist.
Ja, und spannend, dass das immer so individuell ist. Das merken wir ja auch. Da ist ja jeder ganz, ganz unterschiedlich, auch wenn bestimmte Grundzüge dann immer gleich sind. Wenn ich jetzt als Zuhörer hier lausche und mir meine eigenen vier Wände vielleicht anschaue und denke, was meint er denn jetzt damit? Wie merke ich denn, was ich wirklich brauche oder welche Dinge ich vielleicht einfach nur besitze, weil ich sie schon immer besessen habe? Oder gibt es da so einen Ansatz, wenn unsere ZuhörerInnen dir jetzt folgen?
Naja, das klingt ein bisschen so, als wäre es ungünstig, wenn man Dinge nur aus Gewohnheit oder aus einem Wunschverhalten hat. Also ich glaube, dass Wohnen schon so eine Mischung ist aus Brauchen und Gewohntsein. Der entscheidende Punkt wäre für mich eher so dieses Motiv, wofür ich etwas brauche. Also ich zum Beispiel, ich liebe Giraffen und Esel und ich habe mehrere aus Stoff und Holz und Stofftierchen, weil es im fünften Stock in München wahrscheinlich eher unpraktisch ist, sich eine Giraffe zu halten. Und weil ich leider keine Farm in Afrika habe, habe ich halt lieber Stofftiere und ein paar Holzgiraffen. Ich habe sogar immer eine am Schreibtisch hier, weil ich die so niedlich finde. Insofern sammle ich auch Dinge, die aus Gewohnheit oder aus einer Sehnsucht heraus, aber ich brauche die natürlich nicht. Aber ich kann mich natürlich dann fragen, ob ich jetzt vielleicht statt den 20 Giraffen, die ich habe, lieber eine besondere behalten will und lieber mal spar, dass ich eines Tages mal nach Afrika fliegen kann und dann eine Giraffe auf Augenhöhe füttern kann und streicheln kann und das vielleicht meine Sehnsucht noch eher erfüllt als eben die 20 Stoff- und Holztiere, die ich hier rumstehen habe. Aber letztes Jahr ist mir der Wunsch erfüllt worden, ich durfte eine Giraffe streicheln und durfte sie füttern.
Wie schön.
Ich
Wie schön.
war auf
Das hört sich auf
Mauritius
jeden
und
Fall
konnte
sehr
das
abenteuerlich
realisieren.
an.
Ja,
Ja,
insofern
sehr cool.
ist es nicht immer sozusagen das Verdammen des Sammelns oder das Verdammen der Gewohnheit, weil Wohnen und Gewohnheit, Gewohntsein, das hat ja ganz viel miteinander zu tun, ist ja der gleiche Wortstamm. Insofern, das gibt uns ja auch Sicherheit und auch Gegenstände können uns einen sicheren Rahmen geben, weil wir uns mit Dingen umgeben, die uns etwas vermitteln, weil die Dinge eine Seele haben, weil wir verknüpft sind mit Erinnerungen, mit Menschen und mit Erlebnissen und manchmal einfach auch nur mit Sehnsüchten. Insofern gilt es einfach hinzuschauen, was ist es? Welche Bedeutung hat es für mich und kann ich das loslassen und dem einen Ort geben, der in mir drin ist und eben nicht gegenständlich ist? Und manche Dinge brauchen Gegenstände. Ich könnte nie auf meine Bücher verzichten, selbst wenn ich noch nicht alle gelesen habe oder manche vielleicht nie lesen werde oder ich in manche nie mehr reinschaue, obwohl die mal wichtig waren für mein Leben. Und trotzdem werde ich die nicht wegwerfen.
Aber spannend, dass du das sagst mit der Urlaubsreise. Also zum einen herzlichen Glückwunsch, dass du auf Mauritius schon eine Giraffe streicheln konntest. Das konnte ich noch nicht, obwohl ich mal in Kenia ganz nah dran war. Aber das mit der Urlaubsreise finde ich in dem Sinn spannend, weil ich das auch schon mal in einem Podcast erwähnt habe und witzigerweise du das auch in deinem Buch Die Psychologie des Wohnens beschreibst, dass man, wenn man von einer Urlaubsreise zurückkommt, so einen ganz anderen Blick auch auf seine Wohnung hat und auf das, was da aus Gewohnheit herumsteht. Und dass das ein sehr guter Moment ist, um einfach mal zu schauen, gehört das noch zu meinem Leben? Habe ich vielleicht was anderes mitgebracht, was etwas ersetzen kann? Und könnte ich nicht da ansetzen, zu gucken, ob ich nicht mit weniger auskomme? Denn meistens ist es ja wirklich so, in einem Urlaub, da ist man mit den Basics unterwegs und da merkt man erstmal, wenn man zurückkommt, was da im Zweifel alles noch in der Wohnung steht, was du eigentlich nicht brauchst und dich mehr belastet.
Völlig richtig.
Genauso wie
Also
im
der
Keller.
Abstand ist es. Der Abstand macht's, dass ich plötzlich Dinge sehen kann, die mir jetzt im täglichen Leben mit dem Gewohntsein, mit den normalen Bedürfnissen des Alltages sozusagen dann den Blick nicht mehr dafür habe. Der Abstand macht's aus.
Ja, Aline, wir brechen jetzt ganz hart, weil wir bei unserer Eieruhrzeit bleiben, ja, den Podcast mit Uwe ab. Aber wir spoilern mal, das war so spannend, das Gespräch, dass wir sagen, wir machen etwas, was wir sonst nie machen, Aline, ne? Teil 2 und 3.
So ist es. Also erstens werdet ihr bemerkt haben, dass die Eieruhr nicht kam. Und zweitens haben wir tatsächlich das längste Interview unseres Lebens jetzt mal geführt mit Uwe. Aber der ist so eine spannende Persönlichkeit und hat so viel zu erzählen, dass wir uns dazu entschlossen haben, jetzt noch Teil 2 und 3 auch noch für euch rauszubringen. Und ja, deswegen freue ich mich, wenn das Interview in der nächsten Episode weitergeht.
Bleibt dran. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Also mich hat diese Podcast-Folge mal wieder ordentlich inspiriert. Ich schaue jetzt gleich mal nach, was ich davon noch für mich umsetze.
Und wenn ihr mehr über das Thema und uns erfahren wollt, dann besucht uns auf unserer Website ordentlich-inspiriert.de oder auf Instagram unter ordentlich-inspiriert.